Es gibt Tiere, die mögen irgendwie alle.
Mit diesen großen schwarzen Augenrändern erfüllen sie sehr, sehr gut das Kindchenschema. Und man guckt sie einfach wahnsinnig gerne an.
Der große Panda gehört auf jeden Fall dazu. Und im August gab es im Zoo Berlin Nachwuchs.
Es ist ja überhaupt erst das zweite Mal, dass in Deutschland Panda-Jungtiere geboren wurden. Auch das erste Mal war hier im Zoo Berlin. Also das ist schon was Außergewöhnliches, auch im Leben eines Tierpflegers.
Sagt Biologe und Panda-Kurator Florian Six. Es gibt allerdings jemanden, der nicht ganz so euphorisch ist, wenn es um Pandas geht. Und das ist unser ehemaliger China-Korrespondent Steffen Wurzel.
Ich kann Pandas nicht mehr betrachten, ohne eben dran zu denken, dass China eine knallharte Diktatur ist, in der Menschen zu großer Zahl unterdrückt werden.
Große Pandas werden von China als politisches Instrument eingesetzt. Wie diese sogenannte Panda-Diplomatie funktioniert und wie es dem Panda-Nachwuchs in Berlin geht, das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In diesem Podcast nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze auch immer für euch ein. Und wenn man Pandas mag, so wie ich, dann ist heute ein sehr guter Tag, weil ich mir zur Vorbereitung sehr viele Panda-Videos ansehen musste. So klingen 3 Wochen alte Pandas. Im August hat Panda-Dame Meng Meng im Zoo Berlin Nachwuchs bekommen. Zwillinge. Und die werden diese Woche jetzt offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Und dass es denen auch gut geht, da kümmert er sich drum.
Ich bin Florian Six und bin Kurator für Säugetiere im Zoo Berlin.
Und damit ist Florian eben auch für die Pandas zuständig. Und ja, was soll ich sagen? Panda-Kurator, das ist ja erstmal eine richtig stabile Jobbezeichnung.
Viele finden das irgendwie süß und denken, ich sitze den ganzen Tag im Gehege und streichel die Tiere.
Gut, hätte ich jetzt auch gedacht.
Aber die Wirklichkeit sieht dann doch ein bisschen anders aus. Sondern sehr viel koordinierende Tätigkeit.
Also, Florian sagt, die Panda-Zucht und die Pflege der Tiere, das geht nur, wenn viele Expertinnen und Experten auch aus China zusammenarbeiten. Weil das richtig aufwendig ist. Und das muss alles organisiert und koordiniert werden. Und dafür ist er eben zuständig. Aber
ganz, ganz manchmal streichel ich die auch.
Gut. Was machen die Panda-Zwillinge denn jetzt so, die ja im August zur Welt gekommen sind?
Die beiden Panda-Jungtiere, die, muss man ehrlicherweise sagen, die schlafen im Moment fast 23 Stunden am Tag. Die trinken 2-mal am Tag Milch bei der Mutter und ansonsten schlafen die eigentlich. Pandas kommen ja ausgesprochen unterentwickelt auf die Welt. Die sind nur schütterbehaart, die sind noch mit einem ganz weißen Fell, überhaupt noch nicht diese charakteristische Schwarz-Weiß-Zeichnung. Die können nicht hören, nicht sehen. Und können noch nicht mal ihre Körpertemperatur konstant halten, sodass sie jetzt eben in den ersten Monaten sehr, sehr viel in diese Entwicklung stecken müssen. Inzwischen haben die ja, die sind jetzt 8 Wochen alt und haben inzwischen ihr Körpergewicht ver-15-facht. Inzwischen haben sie die Augen geöffnet und können zumindest schon mal hell-dunkel wahrnehmen. Sie können riechen und können auch schon verschiedene Gerüche unterscheiden. Sie sind nicht mehr auf die Wärme der Mutter extrem angewiesen, weil sie eben die Körpertemperatur selbstständig aufrechterhalten können. Also ist schon ganz, ganz, ganz viel passiert. Und das passiert halt häufig erst eben im Schlaf.
Normalerweise zieht ja eine Pandamutter nur ein Junges groß, ne? Das andere verstößt die, damit in der freilebenden Natur die Überlebenschance für das andere größer ist. Ihr wollt aber ja beide großziehen. Wie macht ihr das gerade? Wie sorgt ihr dafür, dass beide Babys überleben?
Genau, das ist das große Glück. In einem zoologischen Garten haben wir eben die Möglichkeit, die Mutter bei der Aufzucht der Jungtiere zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich auch beide Jungtiere aufwachsen können. Und das machen wir durch ein recht ausgeklügeltes System, denn sehr, sehr wichtig ist, dass beide natürlich die Nähe und die Fürsorge der Mutter haben und von der Mutter sozialisiert werden und ganz, ganz viel Zeit bei der Mutter verbringen und auch Muttermilch trinken, die ja essentiell wichtig für die Immunabwehr und viele andere Dinge ist. Und so gibt es ein System, wo wir regelmäßig die Jungtiere wechseln, sodass Meng Meng, die Mutter, sich immer nur um ein Jungtier kümmern muss, weil sie das eben auch nur kann. Sie kann sich nur um ein Jungtier kümmern. Und in der Zeit, in der sie das eine Jungtier hat, ist das andere im rückwärtigen Bereich und wird von den Pflegerinnen und Pflegern umsorgt. Und dann wird gewechselt, dann kommt das andere Jungtier zur Mutter, sodass dort ständig ein Austausch erfolgt.
Und die Pflegerinnen haben gerade den besten Job der Welt, oder?
Ja, absolut. Die haben den besten Job der Welt. Wir empfinden das natürlich auch nicht immer so. Auch die haben natürlich ihre Päckchen zu tragen im Alltag. Aber natürlich ist das schon was sehr, sehr, sehr Besonderes, für die Pandas verantwortlich zu sein. Das ist schon was Außergewöhnliches, auch im Leben eines Tierpflegers.
Und was braucht so ein Panda jetzt, um glücklich zu sein dann?
Also die Jungtiere brauchen vor allem Ruhe und die Nähe von der Mutter und Milch. Und dann sind die auch schon glücklich.
Und die Milch ist aber so mega krass nährreich von dem Panda, ne? Die Muttermilch, habe ich gelesen.
Ja, genau. Die Milch ist natürlich außerordentlich nahrhaft. Nicht? Die müssen ja ihr Gewicht wahnsinnig schnell erhöhen und somit viel an Gewicht zunehmen. Die ist aber auch, also vor allem ist sie proteinreich, nicht? Weil auch die Muskeln wachsen müssen und das Nervensystem und alles Mögliche. Und klar, das geht natürlich nur mit einer ausgewogenen Milch. Und diese ausgewogene Milch, die stellen wir sicher, dass Mengmeng die regelmäßig produziert, indem wir hier Bambus von höchster Qualität anliefern lassen. Wir importieren sogar Bambus-Shoots, das sind die Bambus-Sprösslinge, also ganz frischer Bambus, was sie besonders gerne frisst, den es aber zur aktuellen Jahreszeit in Europa überhaupt nicht gibt. Den importieren wir aus China, also da scheuen wir keine Mühe, um Mengmeng die beste Nahrungsgrundlage zu bieten.
Und wenn ihr die jetzt aber auch die Kleinen aufzieht, ne, ihr müsst die ja dann wieder nach China zurückgeben in den nächsten Jahren. Fällt einem das nicht auch mega schwer?
Klar, das ist natürlich Teil unseres Berufs, nicht? Die Jungtiere wachsen heran, das gilt ja auch für alle anderen Tierarten. Und in dem Alter, in dem sie auch im natürlichen Lebensraum die Mutter verlassen würden, dann werden sie in einen anderen Zoo, in eine andere Einrichtung abgegeben. Und das Zuchtprogramm für die großen Pandas, das wird eben in China koordiniert. Dort lebt auch der mit Abstand größte Teil dieser Reservepopulation, die in menschlicher Obhut lebt. Und die beiden Jungtiere, die jetzt hier geboren wurden, die gehen dann im Alter von etwa 2,5 Jahren nach China und werden Teil dieses großen Erhaltungszuchtprogramms, was eben ein wichtiger Meilenstein in der Rettung des großen Pandas ist.
Jetzt ist das ja schon was mega Besonderes, wenn ein Zoo eben Pandas von China ausgeliehen bekommt. Es gibt aber natürlich auch Kritik daran und auch Menschen, die sagen, boah, so ein Panda, der hätte es doch in der Bergregion in China, wo 60 verschiedene Bambusarten immer verfügbar sind, wo man nicht nach Europa den Bambus erstmal importieren muss, viel besser. Was sagst du dazu?
Ja, das wäre schön, wenn es so wäre, nicht? Weil der Lebensraum eben extrem zusammengeschrumpft. Es gibt kaum noch zusammenhängende, größere Gebiete. All diese wenigen Panda-Bären, die es überhaupt noch im natürlichen Lebensraum gibt, sind versprenkelt in verschiedensten Kleinstpopulationen, wo es kaum noch genetischen Austausch gibt. Und der Panda ist tatsächlich stark vom Aussterben bedroht gewesen. Inzwischen ist ein großes Rettungsprogramm angelaufen. Es gibt viel Wiederaufforstung. Es wird versucht, diese vereinzelten Kleinstpopulationen durch Wildkorridore wieder zusammenzuführen. Es gibt eben das Zuchtprogramm im natürlicher Obhut in China, wo es inzwischen 650 große Pandas drin gemanagt werden, wo unsere Pandas eben Teil davon sind. Und darüber hinaus gelingt es ausgesprochen gut, den großen Panda auch in Europa zu halten.
Vor allem Tierschützer sehen das Ganze trotzdem kritisch. Peter sagt zum Beispiel, der Artenschutz von Pandas, der sollte nur im natürlichen Lebensraum stattfinden und nicht in Zoos auf der ganzen Welt. Insgesamt gab es bei der Panda-Population zuletzt eine positive Entwicklung. Seit Anfang des Jahres gelten sie nicht mehr als stark gefährdet, sondern nur noch als gefährdet. Es gibt nämlich wieder mehr freilebende Pandas. Die leben in China, vor allem im südchinesischen Landesteil Sichuan. Und das sollen aktuell so knapp 2000 sein. Ja, und China verleiht Pandas eben auch an andere Länder. Aktuell sind gut 60 Pandabären in knapp 20 Ländern verstreut. Und was es damit auf sich hat, das weiß Steffen Wurzel. Er hat 6 Jahre lang für uns aus China berichtet, berichtet jetzt in unserem Hauptstadtstudio über alles, was mit China und Asien zu tun hat. Naja, und er hatte halt so ein kleines Problem mit dem großen Panda.
Also sagen wir mal so, ich finde den Hype, der um Pandabären gemacht wird, vor allem auch gerade in China, problematisch, weil es in China ganz, ganz viele Tiere gibt, die genauso schutzbedürftig oder noch mehr schutzbedürftig sind als der Panda, wenn man sich jetzt mal auf die rote Liste der gefährdeten Tiere bezieht, für die aber viel weniger oder gar nichts getan wird oder im Gegenteil, die Menschen, die sich so viel überlegen und Geld in die Hand nehmen, um Pandas zu schützen, das ist gut, das finde ich ganz wichtig und richtig, aber es wäre vielleicht auch gut, wenn die Aufmerksamkeit auch auf andere Tiere geht, die auch gefährdet sind, auch in China.
Steffen, ich glaube, ich verstehe. Du hast nichts persönlich gegen den Panda, sondern es ist eher das größere Ganze, the bigger picture.
Gut zusammengefasst.
China setzt Pandas in der Politik ein als sogenannte Soft Power. Das ist eine weiche Form der Machtausübung. Man erreicht Ziele also nicht durch militärischen oder wirtschaftlichen Druck, sondern zum Beispiel durch Sympathie, ein gutes Image. Seit wann macht China das denn mit der Panda-Diplomatie?
Diese Art der, ich nenne es mal, professionalisierten Panda-Diplomatie, die gibt es erst seit Anfang der 1980er Jahre, als die chinesische Führung erkannt hat, okay, wir haben hier ein Asset, würde man heute sagen, ein Produkt, ein Maskottchen. Damit können wir mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also die Aufmerksamkeit steigern für dieses Tier, das ist gut für den Artenschutz. Wir können politische Freunde oder politische Freundlichkeiten in der internationalen Diplomatie belohnen, indem wir diesen Ländern Pandabären für deren Zoos zur Verfügung stellen. Wir können Softpower-mäßig gewinnen, ja, als Land. Ja, wir sind eine harte Diktatur, aber trotzdem haben uns die Leute vielleicht ein bisschen lieber oder gucken ein bisschen milder auf uns als China, wenn wir mit diesen knuddeligen Pandabären, die so unbeholfen durch die Gegend tapsen, Werbung machen. Und last but not least, man kann auch noch Geld mitverdienen, indem man diese Pandas nämlich nicht verschenkt, sondern verleiht. Und das kostet richtig viel Geld.
Kannst du noch mal kurz skizzieren, wie diese Panda-Diplomatie dann konkret funktioniert?
Also es gibt da jetzt nicht irgendwie eine Gebrauchsanleitung, so und so muss man das machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist, dass die chinesische Führung, die hat das alles in der Kontrolle. Also nicht irgendeine Tierschutz-NGO oder irgendein privater Zoo oder ein Verein, sondern eben die chinesische Führung, die hat das alles unter ihrer Kontrolle. Die gehen so vor, dass sie sagen, Länder, die uns erstens wohlgesonnen sind oder zweitens, mit denen wir die Beziehungen nochmal ausbauen wollen oder drittens ein Land, das wir irgendwie belohnen wollen für irgendwas Politisches oder Wirtschaftspolitisches, die bekommen von uns das Angebot, Pandabären ein oder mehrere in deren Zoos zu übernehmen. Und das hängt man ganz groß auf. Das ist also eine Sache, die auf ganz hohen politischen Ebenen verhandelt wird. Und diese Tiere werden dann verliehen oder verliest, könnte man auch sagen. Und das kostet ungefähr, das wird nie direkt so konkret benannt, aber Expertinnen und Experten sagen, das kostet ungefähr 1 Million US-Dollar pro Tier pro Jahr, also ungefähr 1 Million Euro pro Tier pro Jahr. Dazu kommen dann eben noch die Kosten für ja, irgendwelche speziellen Gehege, die gebaut werden müssen. Dazu kommen natürlich die Kosten für die Verpflegung. Solche Pandas sind sehr anspruchsvoll, was die Ernährung angeht. Die essen ungefähr 18 Kilogramm Bambus pro Tag. Das muss auch erstmal angebaut und hergeschafft werden. Also das ist alles sehr aufwendig und teuer, aber zahlt sich für die Zoos dann eben trotzdem aus. Und das nennt man Panda-Diplomatie, dass dann eben dadurch auch noch so eine Art ja, gute Laune-Faktor und Knuddelfaktor entsteht, was dann im besten Falle aus Sicht der chinesischen Regierung auf China abfärbt.
Soft Power bekommt im Zusammenhang mit Pandas auf jeden Fall nochmal eine besondere Bedeutung. Wegen sehr weicher Pandas auf jeden Fall. Also es ist kein ganz günstiges Leasing, keine ganz günstige Diplomatie. Die Pandas müssen ja dann auch immer wieder zurück, ne? Also die dürfen ja dann nicht dort bleiben. Und auch wenn Panda-Babys geboren werden, die gehen ja dann auch wieder zurück nach China. Also das ist alles auch nur auf Zeit. Und China kann auch jederzeit sagen quasi, oder wenn dann die Verträge auslaufen, so jetzt kommen die Pandas wieder zurück.
Das können die nicht nur sagen, das ist von vornherein fest vorgegeben. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber das ist so, wie wenn du ein Leasingauto dir besorgst, dann steht ja auch im Vertrag, dass du das dann und dann zurückgeben musst, es sei denn, der Vertrag wird verlängert. Also das ist nicht so, vielleicht darfst du das Auto dann auch behalten, das wird nicht passieren, der Panda muss dann zurück. Also man muss nochmal zusammenfassend sagen, alle Pandabären, ausnahmslos, also wir reden vom großen Panda, es gibt ja auch noch Unterarten, sogenannte kleine Pandas, aber diese großen Pandas, die wir so kennen, schwarz-weiß, große Knuddelbären, alle, die in den Zoos auf dieser Welt unterwegs sind, die gehören der Volksrepublik China, wo auch der natürliche Lebensraum der Bären ist. Das ist jetzt also auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, aber entscheidend ist eben, dass China sozusagen als Staat die Kontrolle und die Registrierung aller Pandas in der eigenen Hand behält und sozusagen die Pandas nur zur Verfügung stellt. Und das Interessante ist, dass die chinesische Regierung von diesen Pandas auch als Botschafter Chinas spricht. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ein Botschafter, eine Botschafterin, das sind ja Diplomaten, die auch nur entsandt werden für einige Jahre in ein Land und dann zurückkehren. Insofern passt dieses Bild ganz gut. Die Pandas werden sozusagen von staatlicher chinesischer Seite entsandt und kommen dann wieder zurück.
Und jetzt ist es so, dass eben das Geld, was die Zoos dann auch an die chinesische Regierung zahlen, ja dann in den Schutz der Pandas gesteckt werden soll. Weiß man, ob das Geld da auch wirklich dann am Ende ankommt?
Also genau, die chinesische Staats- und Parteiführung bzw. die Organisation im Staat, diese staatliche Stelle, die sich um den Schutz der Pandabären kümmert, das ist im chinesischen Landesteil Sichuan in der Hauptstadt namens Chengdu. Da gibt es einen riesen Panda-Zoo, der ist speziell dafür da. Da leben ungefähr Pi mal Daumen 200 Pandas. Und in diese Obhut soll dieses Geld fließen. Mit so einem Schlüssel, so und so viel Geld geht in die Zucht von Pandas, so und so viel Geld von diesen Leihgebühren, so und so viel Prozent geht in den Artenschutz grundsätzlich. Mhm. Das ist nachzulesen, das ist aber schwer nachvollziehbar, weil China einfach sehr intransparent ist. Also entscheidend ist, das Geld, was gezahlt wird, zum Beispiel vom Berliner Zoo, wo wir nicht genau wissen, wie viel das ist, aber dieses Geld fließt nach China an staatliche Stellen der kommunistischen Führung, nicht etwa an irgendwelche NGOs, nicht etwa an irgendwelche privaten Zoobetreiber oder Vereine, sondern an den Staat und die verteilen das dann.
Jetzt gibt es auch viel Kritik an dieser Panda-Diplomatie. Also, dass süße Pandas zum Beispiel ja, von Menschenrechtsverletzungen in China auch ganz gut dann ablenken können, dass sich China irgendwie dadurch süßer, lieber darstellt, als es vielleicht ist. Macht man sich durch diese Panda-Diplomatie als Staat, wenn man das eben auch in Anspruch nimmt, Deutschland tut es ja auch ein Stück weit erpressbar?
Soweit würde ich nicht gehen. Also das darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Was ich aber schon finde und als jemand, der lange eben in China gelebt hat, ich kann sozusagen Pandas nicht mehr betrachten, da bin ich irgendwie geschädigt, ich kann Pandas nicht mehr betrachten, ohne eben dran zu denken, dass China eine knallharte Diktatur ist, in der Menschen zu großer Zahl unterdrückt werden. In diesem Land werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Nicht überall, aber zum Teil eben und bei ganz vielen Menschen ist es so. Und sich das bewusst zu machen, dass Chinas Führung eben die Pandas in ja ganz starker politischer und diplomatischer Absicht einsetzt, um sozusagen das eigene Image als Land, als Volksrepublik China aufzubessern, dieses Bewusstsein, das kann man haben, das muss man nicht haben, aber ich kann alle verstehen, denen das genauso geht. Also es gibt nichtstaatliche Organisationen, Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten, die würden sagen, Chinas Führung missbraucht Pandabären, um dieses Image der wahrscheinlich mächtigsten Diktatur der Welt, nämlich China, aufzupolieren. Man muss übrigens auch anerkennen, die chinesische Führung hat durch ganz viel staatliches Geld, nicht nur aus dem Ausland, aber eben auch aus dem Ausland, dafür gesorgt, dass die Pandabärenpopulation in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Das ist eine gute Sache für den Artenschutz. Ich habe nur immer ein Problem damit, wenn man sich zum Beispiel auf China bezieht, dass dort der Artenschutz bei vielen anderen Tieren, vor allem übrigens bei vielen Meerestieren oder auch Amphibien, also alles, was so in diesem Schlangen-Lurch-Bereich unterwegs ist, dass dort nicht mal mit dem Hintern drauf geschaut wird, dass das also einfach ignoriert wird und dann eben alles auf die Pandas zu setzen, weil die eben so ein großes Soft-Power-Asset sind, das halte ich für problematisch.
Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch die Zwillinge im Zoo Berlin natürlich trotzdem ansehen. Haben die zwei denn schon Namen?
Nein, die beiden haben noch keine Namen. Die werden in der Regel nach chinesischer Tradition im Alter von 100 Tagen vergeben.
Und wer bestimmt den Namen?
Das wissen wir noch nicht. Da gibt es verschiedene Abstimmungen und Überlegungen. Aber bislang ist das noch nicht sicher geklärt, wie die Namen vergeben werden.
Okay, aber da hat China ein Wörtchen mitzureden.
Ja, was mitzureden? Vielleicht machen die auch Namensvorschläge für die chinesischen Namen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Unsere Chinesischkenntnisse sind nicht so wahnsinnig gut. Also es könnte sein, dass es chinesische Vorschläge gibt und deutsche Vorschläge gibt und wir uns dann auf Namen einigen.
Also, mal abwarten. Die Zwillinge, die 2019 im Zoo Berlin geboren wurden, hießen übrigens Pitt und Paule und hatten auch einen chinesischen Namen, Meng Xiang und Meng Yan. Das war Unboxing News für heute. Wenn ihr Feedback, Themenanregungen habt, schreibt uns gern an unboxingnews@deutschlandradio.de. Wir freuen uns über Post. Das Team heute, Katja Vossenberg, Anna Kohn, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Macht's gut, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.